überaus engagiert bei einem Menschen, der gar nichts kapiert. Bei einem, bei zwei,
bei zwei,
bei drei,
bei allen
ist Frau F stets dabei. Ist ein Mensch mal nicht so intelligent, sind wir Fremdwörter gar nicht fremd, dreht sämtliche Wörter im Mund um, ganz in ihrem Element. Ja, Frau F wollte auch einmal sozial sein, denn ihr Innerstes ist schwach, dunkel und gemein. Drum verwirklichte sie sich mit einem sozialen Etikett. Und urplötzlich ist sie his aufdringlich, freundlich und nett. Und urplötzlich ist sie his aufdringlich, freundlich und nett. Ist ein Mensch hilflos und klein, ja, dann ist sie ganz gemein. Groß und stellt den Menschen bei, arbeitsamtlos. Sie ist stets flink und fit, bekommt jeden Hups mit. Und beschwert sich jemand, ist sie nicht mehr allein, sondern zu dritt. Ja, Frau F. wollte auch einmal sozial sein, denn ihr Innerstes ist schwach, dunkel und gemein. Drum verwirklichte sie sich mit einem sozialen Etikett. Und urplötzlich ist sie jetzt aufdringlich, freundlich und nett. Ja, Frau F. wollte auch einmal sozial sein, denn ihr Innerstes ist schwach, dunkel und gemein. Drum verwirklichte sie sich mit einem sozialen Etikett. Und urplötzlich ist sie jetzt aufdringlich, freundlich und nett. Und urplötzlich ist sie jetzt aufdringlich, freundlich und nett. Und urplötzlich ist sie jetzt aufdringlich, freundlich und nett.
Flora Florenz war das und damit begrüße ich euch im Infomagazin am 19. Juli 2019. Im Studio ist die Maike und wir erwarten hier einige Themen. Kurze, knackige Beiträge zu Fridays for Future, einem Drohschreiben an Stadtrat Ergün Bulut, weitere Drohschreiben an einen Antira-Aktivisten in der Ortenau. Außerdem Spanien forscht mit Geheimdienstmethoden PolitikerInnen und andere in Deutschland aus. Dann eine Ankündigung des Vortrags von Larissa vom IC3W Erinnern, um zu vergessen. Eine Hinterfragung der Erinnerungskultur und außerdem ein kurzer Teaser zur Ausstellung Freiburg in den langen 70ern mit Protestmusik und einer alternativen Blaskapelle. Stadtrat Ergün Bulut sagt zu dem Drohschreiben, ich bin betroffen, aber kein Opfer. Der Stadtrat Ergün Bulut von der linken Liste Solidarische Stadt hat am 9. Juli in seinem Postfach einen Hassbrief vorgefunden. Das Schreiben bezieht sich auf den bekannten Fall der Vergewaltigung einer jungen Frau durch mehrere junge Männer und die Herkunft der meisten Tatverdächtigen in diesem Fall. Mehrfach wird die Aufforderung Kill, also Töte, verwendet. Ferner ist von Ausmerzen die Rede. Durch das Schreiben zieht sich eine klare Nazi-Diktion. Unterschrieben ist außerdem mit Josef Blösche, ein SS-Führer, der für die Räumung des Warschauer Ghettos verantwortlich war. Das Drohschreiben ist nicht eindeutig an Ergün Bulut gerichtet, dennoch hat er Anzeige erstattet. Kollegin Franzi fragt ihm, warum ihm dies wichtig ist.
Es war wichtig, weil es der den Brief verfasst hat, also sehr, sehr deutlich Hass auf anders aussehende Menschen, Menschen, die einen anderen Background haben, sehr, sehr deutlich ausgedruckt hat und das in einem sehr bedrohlichen Art, sozusagen nach dem Vokabular, alle sind gleich, tötet dann allen. Und das ist eine sehr deutliche Androhung, weshalb ich das so ernst genommen habe und auch eine Anzeige erstattet habe. Ich weiß, dass es ein paar Monate vorher ein Kollege von mir aufgrund seiner so sexuelle Orientierung auch einen ähnlichen Brief bekommen hat, der auch so einen ähnlichen Hass ausgedrückt hat. Und das ist halt so ein ganz deutliches Feindbild, alles die seinem oder ihrem Weltbild nicht passt. Sagen wir mal, ja, Ausländer, also Migranten, Homosexuelle, andere Menschen, die deren Weltbild anders ist, das sind sozusagen ihre Fremde, ihr Feindbilder und ist ziemlich bedrohlich. Und auch das, was überall in Deutschland passiert, zeigt, dass man diese Drohung auch ernst nehmen soll. Vielleicht nicht übertreiben, aber auch ernst nehmen soll.
Genau. Ja, in dem Schreiben wird mehrfach die Aufforderung Kill, also töten, verwendet. Ja. Und es ist von Ausmerzen die Rede. Und vor allem unterschrieben ist das Schreiben mit Josef Blösche. Der war ein SS-Führer, der für die Räumung des Warschauer Ghettos verantwortlich war. Wie hat denn die Polizei reagiert? Hat sie dich ernst genommen?
Ja, also es war erstmal ganz normale Anzeige gegen Unbekannte, und die Polizei, also die meine Aussagen aufgenommen hat, war also sichtlich also sehr betroffen, hat das ernst genommen, eben weil der Jargon sehr, sehr deutlich zeigt, dass es mehr als nur Hass ist, sondern wirklich andere Absichten hat. Vor allem, wie sie auch also gesagt haben, der Absender, der Name Josef Blösche, ist ja nicht zufällig ausgesucht. Das war ein SS-Kommandeur, der besonders fürchterlich war und Tausende von Menschen ermorden lassen hat. Genau. Und Ende des Kriegs wurde er erhängt aufgrund den Straftaten, also Verbrechen gegen Menschlichkeit. Menschen, ja, Menschlichkeit.
Gibt es irgendwelche Hinweise oder Vermutungen über den Absender des Schreibens?
Also bis jetzt nicht. Ich kann jetzt heutigen Standpunkt nicht sagen, aber ich bin auch anwaltlich vorgegangen. Ich habe meinen Anwalt eingeschaltet und es wird, denke ich, die nächsten Zeiten wahrscheinlich von der Polizei was kommen, nehme ich an, wenn sie dann ermitteln. Genau. Und vor allem denke ich, dass die Polizei ernst nehmen muss, angesichts dessen, was in den letzten Zeiten passiert ist. Ja.
In der RDL-Redaktion kam auch die Frage auf, ob man über das Drohschreiben berichtet, weil man so auch den Hetzern eine Bühne bietet und ihrem Hass. Wie stehst du dazu?
Also einerseits vielleicht richtig, aber andererseits ich denke, es ist eine Minderheit, die viel Echo sorgen will. Es ist halt wenig. Und aber die machen viel Lärm. Da denke ich wichtig, dass die Öffentlichkeit das erfährt, dass es nicht nur ich, sondern eigentlich alle gemeint sind. Ich nehme das, wie gesagt, nicht nur als eine persönliche Sache, sondern es ist ein gesellschaftliches Problem. Das soll dann die Mehrheit der Gesellschaft, die eigentlich dagegen ist, auch ernst nehmen. Und als eine von deren Mitte, ich bin betroffen, aber sagt das ganz deutlich, bin ich das Opfer. Opfer sind diejenigen, die einfach schweigen und nichts unternehmen. Deshalb denke ich, ich habe das veröffentlicht. Genau, und weil ich wichtig finde, dass Freiburger sich damit auseinandersetzen, dass so eine Gefahr eigentlich gegen allen ausgerichtet ist, nicht nur gegen mich. Genau.
Ich habe eine Rede von dir gehört vom 12. Juli zum Jahrestag des NSU-Urteils, und da hast du gesagt, wer solche Drohschreiben erhält, hat doch eigentlich alles richtig gemacht.
Damit meine ich, dass das alle Menschen, die für eine andere Welt stehen, die wollen, dass es eine Welt ohne Grenzen gibt. All diese Schwierigkeiten, die wir jetzt eben in diesem Zustand, in dieser Gesellschaft kriegen, nicht bekommen werden, setzen sich ja ein für eine bessere Gesellschaft. Und da kommt ja auch von denen, deren Gesellschaftsbild anders ist, eigentlich keine Ideologie, sondern Verbrechen vertreten. Ja, genau, bietet man natürlich so Angriffsfläche, aber gemeint sind alle, nicht nur mich. Deshalb finde ich, wahrscheinlich haben wir richtig gemacht. Also eine Welt, in der wir ohne Grenzen leben und genau ohne Nationen, das ist mein persönliches Ziel und das, was ich in dieser Welt ändern möchte. Und wenn jemand dagegen ist, aus welchem Grund auch immer, ob das Hautfarbe oder unsere Ideen nicht passt, Da wahrscheinlich haben wir gewollt oder ungewollt richtig gemacht. Ich möchte sagen, dass wir die Freiburger Bürgerschaft auch nach dem letzten Wahl eigentlich eine progressive Mehrheit sind. Eine progressive Mehrheit soll gegen alle Arten von Diskriminierung, gegen Faschismus und Rassismus zusammenstehen soll. Nicht noch lange warten soll, dass noch mehr passiert, sondern einfach dagegen zusammenhalten soll.
Stadtrat Erdogan Bulut war das zu dem Hassbrief, den er am 9. Juli in seinem Briefkasten gefunden hat. Wir machen gleich weiter mit der Reportage von Fridays for Future vom heutigen Freitag. Wieder war eine riesengroße Beteiligung am Klimastreik in Freiburg zu sehen. An diesem Freitag, den 19. Juli, gingen erneut unzählige Freiburger Schülerinnen und Schüler, einige Studierende und einige Eltern und LehrerInnen im Rahmen der Fridays for Future Proteste auf die Straße, um einen grundlegenden Wandel in der Klimapolitik einzufordern. Wahrscheinlich waren es nicht ganz 10.000 TeilnehmerInnen wie beim letzten Mal, aber doch unglaublich viele. Wir haben die Demo begleitet und zahlreiche Eindrücke gesammelt, darunter auch Ausschnitte aus einer anfänglichen Rede eines jungen Schweizer Klimaaktivisten, der an den Climate Camps in Basel und Zürich unter dem Motto Fossil Banks Too Big to Stay teilgenommen hatte. Die Reportage ist von Kollege Fabian. Und jetzt sage ich noch Film ab.
Betrieben, sondern auf der Straße. Das, was wir hier machen, das ist Politik. Wir dürfen den Banken und Konzernen wie RWE, UBS, Credit Suisse, die legal unsere Umwelt und unser Klima zerstören dürfen, die dürfen wir nicht unterstützen. Wir müssen aktiv dagegen vorgehen. In der Klimakrise zählt es nichts, wenn irgendeine Bank oder irgendein Politiker sagt, ja, er ist ja schon auch für das Klima. Das Einzige, was zählt, sind Taten. Und von Taten haben wir bisher sowohl von Politik und von der Wirtschaft nur sehr, sehr, sehr wenig gesehen. Es wird einfach gesagt, ja, ihr seid ja da, wir sind stolz auf euch, bla bla bla, ihr macht, wir tragen gar nichts. Wir brauchen radikale Forderungen, die die Wirtschaft daran hindern, unser Klima weiterhin zu verkaufen.
Warum bist du da?
Einfach um was gegen den Klimawandel zu tun. Oder nicht einfach, ist ja ziemlich schwer, um Aufmerksamkeit zu erreichen, vor allem bei den Politikern. Und ich glaube, deswegen sind auch wir alle hier, um Aufmerksamkeit bei den Erwachsenen zu erreichen.
Gibt es die nicht schon?
Noch nicht genug, auf jeden Fall nicht genug. Es wird zwar drüber geredet, aber es wird nicht richtig ernst genommen. Deswegen müssen wir als Kinder von den Erwachsenen halt klaren Standpunkt zeigen.
Gäbe es was, was du dir für Freiburg wünschen würdest?
Dass auf jeden Fall mehr Leute mitmachen würden und dass es irgendwann darüber hinübergeht, dass auch die Erwachsenen mitmachen.
Und irgendwelche Handlungen von den Politikern in Freiburg?
Von den Politikern? Klar, also zum Beispiel auf jeden Fall stark auf erneuerbare Energien oder nur noch auf erneuerbare Energien überwechseln und dann Fahrradstraßen mehr ausbauen. Dafür ist ja Freiburg eh schon bekannt.
Fridays for Future Demo in Freiburg, wahrscheinlich etwa 10.000 Teilnehmerinnen. Warum seid ihr da?
Weil ich gedacht habe, ich war noch nie dabei, aber es ist eigentlich schon eine Sache, die ich unterstützen möchte. Und ich habe eigentlich keinen Grund, nicht hinzugehen, weil ich bin für Klimagerechtigkeit. Und dann ist eigentlich die logische Konsequenz, dass ich hingehe.
Was bedeutet Klimagerechtigkeit für dich?
Dass man so eine Klimapolitik fährt, die eben allen Menschen gleich nützt. Dass man nicht unfair ist zu Menschen, die in Ländern leben, auf die vielleicht der Klimawandel noch größeren Einfluss hat als auf Deutschland, jetzt konkret oder jetzt halt in den nächsten 5 Jahren oder so, dass man seine Ressourcen gerecht verteilt. Ja.
Jetzt reden ja schon eigentlich alle über den Klimawandel im Moment. Brauchst du da überhaupt noch die Demos?
Ja.
Weil nur geredet wird.
Und ich weiß nicht, ich finde es halt auch gerade gut, wenn Leute demonstrieren, die eben gerade nicht in der Verantwortung sind. Das ist ja das, was wir machen können, um zu zeigen, dass es uns wirklich wichtig ist. Und ich glaube, dass es schon ein Weckruf ist. Also klar, man hat sich schon so an die Demos gewöhnt und denkt halt, ja gut, die Fridays for Future wieder. Aber ich glaube, dass es schon ein wichtiger Faktor ist, auch wenn man jetzt unmittelbar noch keine Auswirkungen sieht. Weil wenn man nicht sieht, dass die Leute sich dafür einsetzen, dann hatte man ja auch, also wieso sollte man überhaupt drüber reden?
Gibt es was du dir für Freiburg wünschen würdest?
Ja, also ich finde Freiburg ist schon, sag mal vom Image her, so eine Stadt, die schon Vorreiterrolle einnimmt. Ich würde mir wünschen, dass es so bleibt, aber dass es halt nicht nur dieses Image nach außen sind, ach, wir sind so grün und laufen alle barfuß, sondern dass eben auch hier die Leute, die vielleicht nach außen hin, sag mal, keine Ökos sind, zeigen, dass es sie interessiert und dass sie auch irgendwie Verantwortung übernehmen können.
Eine Reportage von der heutigen Fridays for Future von den Protesten, wo etwa 10.000 Menschen anwesend waren. Jetzt ein Stück von Flora Florenz, der Katzensprung, was an die kleinen Menschen gerichtet ist. Das erscheint mir irgendwie passend.
Sterne, Glitzer, Funken, Stau, Märchenwelten, Herzenslaub, lüstern, lauschig mit Verlaub. Wer nicht hört, der ist taub. König meines Herzens süß, Sonnenstrahlen, Paradies, Funken in den Augen liest, was sich liebt, das zerfließt. Die süße Erinnerung macht zu dir nen Katzensprung. Katzen, Tatzen, Hundsgemein, heute musst du wieder heim. Denk an dich den ganzen Tag, weil ich dich unendlich mag. Die süße Erinnerung macht zu dir nen Katzensprung. Bau, 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 bau. Lauschig, flauschig, da kommst du, setz dezent ein Ä dazu. Ernies Lachen, Grinsebärt, 100.000 Küsse wert. Simse, Sumse, Sonnenschein, deine Welt ist noch klein. Passen viele Lachereien, doch Bier auf Wein, das lass es sein. Die süße Erinnerung macht zu dir nen Katzensprung. Katzen, Tatzen, Hundsgemein, heute musst du wieder heim. Denk an dich den ganzen Tag, weil ich dich unendlich mag. Die süße Erinnerung macht zu dir nen Katzensprung. Bau, 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 bau. Tiger, Bär und Panama, alle hier, immer da. Zwei Mamas und zwei Papas, Windeln voll, wünsch dir was. Grinser, Honig, Katzen, süß, ein Chat dort am Himmel düst. Wer nicht hetzt, der genüßt, was sich liebt, das zerfließt. Die süße Erinnerung macht zu dir einen Katzensprung. Katzen, Tatzen, Hundsgemein, heute musst du wieder heim. Denk an dich den ganzen Tag, weil ich dich unendlich mag. Die süße Erinnerung macht zu dir einen Katzensprung. Die süße Erinnerung macht zu dir einen Katzensprung. Katzen, Tatzen, Hundsgemein, heute musst du wieder heim. Denk an dich den ganzen Tag, weil ich dich unendlich mag. Die süße Erinnerung
Tiger, Bär, nö. Versprochen und so.
Sternen, Glitzer, Funken, Staub, Märchen, Welten, Herzenslaub, lüstern, lauschig mit Verlaub, wer nicht hört, der ist taub.
Erinnern, um zu vergessen, eine Hinterfragung der Erinnerungskultur. Angeregt von den Diskussionen über den Umgang der Stadt Freiburg mit dem Platz der alten Synagoge, hat sich Larissa Schober vom Informationszentrum Dritte Welt IZ3W mit der Erinnerungskultur beschäftigt. Für wen sind eigentlich Erinnerungsstätten da? Exemplarisch ist das Problem am Freiburger Fall, wo offenbar das ganze andere Verhältnis der Nachfahren der jüdischen Gemeinde von Freiburg zu der alten Synagoge und der deutschen Mehrheitsgesellschaft unvermittelt aufeinander gestoßen sind. Davon ausgehend hat sich Larissa mit weiteren Fällen auch außerhalb Deutschlands beschäftigt. Kollege Jan hat sich mit ihr unterhalten.
Es klingt ja gerade nicht bei dir so danach, aber jetzt die provokative Frage, wärst du für einen Schlussstrich?
Nee. Ich finde diese Schlussstrichdebatte auch eben aus einer theoretischen Perspektive ziemlich lächerlich, weil es ja nicht so ist, dass jemals Vergangenheit ruht. Also man sagt dann in Bezug auf den Holocaust, auf ja, jetzt muss man gut sein, aber gleichzeitig erinnert man ja ständig an irgendwelche Ereignisse aus der Nationalgeschichte. So sei es jetzt, weiß ich nicht, jetzt hatte man gerade 100 Jahre Weimarer Republik, Wartburgfest.
200 Jahre Bismarck.
Genau, also da kommt ja auch niemand auf die Idee zu sagen, es soll einen Schlussstrich geben.
Nochmal zurück zu dem Ereignis, das nicht ganz zu Unrecht die Erinnerungsdebatte eigentlich beherrscht, den Holocaust. Wie sollte man es anders machen oder sollte man sich erstmal mehr mit den Überlebenden und den ihren Nachfahren zusammensetzen?
Also für Deutschland, finde ich, kann man es auf jeden Fall sagen, dass man das mehr tun sollte. Ich finde es schwierig, wie man es anders machen sollte. Also mein Vortrag wird keine Checkliste dafür sein, wie gutes Erinnern oder richtiges Erinnern in Anführungszeichen funktioniert. Aber ein wichtiger Punkt ist auf jeden Fall, dass man Opfergruppen und Nachfahren, Überlebende oder Nachfahren von Überlebenden mit einbezieht und auch so ein bisschen schaut, dass ja Erinnerungsorte ganz unterschiedliche Funktionen erfüllen können. Also für Opfergruppen häufig eine symbolische Anerkennung darstellen, oft auch, also gerade wenn es authentische Orte sind, was jetzt der Platz der alten Synagoge beispielsweise auch ist, also die Orte, an denen Gewalt stattgefunden hat, sind es auch Trauerorte. Und das ist was von Täterseite, in dem Fall von der deutschen Gesellschaft, nicht so relevant ist. Also es ist halt kein Ort, an dem man um Verwandte beispielsweise trauert. Und das ist ein Aspekt, der halt nicht, also der ganz oft vergessen wird, wenn man nur aus Täterperspektive da drauf guckt. Da geht es dann um, was auch sehr wichtig ist, mahnen und an die eigene Verantwortung erinnern und so weiter. Das ist auch natürlich zentral, aber dieser Traueraspekt fällt dann meistens hinten runter.
Jetzt hattest du auch von, also das mit dem Holocaust-Gedenken, da können wir alles was mit anfangen. Jetzt hattest du auch von Beispielen in anderen Ländern gesprochen. Möchtest du da eins vielleicht kurz umreißen?
Ja, ich könnte was zu Srebrenica sagen, weil ich das auch einen sehr spannenden, weil auch sehr umstrittenen Fall finde. Also 1995 im Bosnienkrieg kam es ja zum Massaker von Srebrenica, das die UN mittlerweile als Genozid anerkennt, wo eben etwa 8000 bosniakische Jungen und Männer ermordet wurden von bosnisch-serbischen Streitkräften. Und dieser Genozid ist, ich sag gerade international anerkannt, aber immer wieder umstritten. Dass dort viele Menschen ums Leben gekommen sind, wird anerkannt, aber wie das dann genau benannt wird, ist sehr umstritten, weswegen es für die Nachfahren der Opfer sehr wichtig war, dass 2007 eben in Srebrenica ein Museum über den Genozid eröffnet hat, das Memorial Center, wie es dort heißt. Und es ist direkt neben einem großen Friedhof, wo fast alle Opfer, die identifiziert werden konnten, vom Genozid begraben sind. Das heißt, es sind so zwei Orte. Es ist einerseits dieser Trauerort auf dem Friedhof, und auf der anderen Seite der Straße dann das Museum, das sich mit Bildung darüber beschäftigt. Und da sieht man eben ganz viele positive und negative Sachen von so Erinnerungsorten. Also es ist genau diese Anerkennung, Und diese Beweisfunktion, die Museen und Denkmäler auch haben können, also dass eben, weil das umstritten ist, es sehr wichtig ist, dass es dieses Gebäude gibt, das sagt, ja, es gab diesen Genozid und hier sind Belege dafür, die man sich dann in der Ausstellung angucken kann. Es gibt dann noch so einen kleinen Teil in der Ausstellung, der sich mit 10 einzelnen Personen beschäftigt, die ermordet wurden in Srebrenica und da eben auch so dieses, dann auch jenseits vom Friedhof diesen Gedenkaspekt mit drin hat. Und es gibt ein Bildungsprogramm. Genau, und das Museum wurde vor allen Dingen von der internationalen Gemeinschaft finanziert, der ja auch, weil UN-Soldaten damals vor Ort waren, eine große Mitschuld gegeben wird. Und das wäre dann dieser, was ich vorher gemeint habe, mit symbolischer Anerkennung Aspekt. Wenn man sich die Ausstellung anschaut, ist es aber didaktisch meiner Meinung nach völlig grauenhaft, was da gezeigt wird. Also es werden teilweise völlig kontextlos hängende Bilder von Massengräbern, von Frauen, die damals aus Srebrenica geflüchtet sind und völlig verstört sind. Und dann sind nur Bildunterschriften wie eine verstörte Mutter mit Kind, was, finde ich, die Opfer nochmal sehr fast degradiert. Also man ist dann nur in dieser Perspektive von Schock und die Opfer werden halt genau in dieser Opferrolle festgeschrieben und sie kriegen keine Namen, obwohl es in dem Fall wahrscheinlich gar nicht so schwer wäre, festzustellen, wer diese Mutter mit Kind denn eigentlich war. Und es wird so ein ganz starkes Narrativ erzählt von, also es heißt dann nicht serbische Streitkräfte in der Ausstellung, sondern, also sie ist auf Englisch, Serb Evildoers, davon wird durchgängig geredet in der Ausstellung. Und so diese Idee, die dieses Museum auch behauptet zu haben, nämlich zur Versöhnung beizutragen, finde ich, wird damit halt sehr konterkariert. Also natürlich finde ich es wichtig, in Ausstellungen Täter zu benennen, aber wenn man das so macht, dann führt es eben, also ich habe dazu auch Feldforschung gemacht und wenn man mit serbischen Jugendlichen gerade auch spricht, die haben halt überhaupt keinen Bezug dazu, die lehnen das halt unter anderem wegen diesem Narrativ ganz, ganz stark ab. Und eben so Denkmäler und Museen können durchaus gerade in ethnisch gespaltenen Gesellschaften, wie Bosnien bis heute eine ist, auch eine Versöhnungsfunktion haben, aber das funktioniert in Srebrenica halt überhaupt nicht. Und das wäre eben ein Beispiel, wo ich sagen würde, es ist halt wichtig, sich auch anzugucken, wie man sowas didaktisch vermittelt.
Larissas Vortrag wird kommenden Dienstag, den 23. Juli um 20 Uhr ST in der Uni Freiburg stattfinden, im Peterhof im Raum 2, Niemensstraße 10. Der Titel der Veranstaltung: Erinnern, um zu vergessen, Erinnerungskultur zwischen Aufarbeitung und Instrumentalisierung. Und nun nochmal Flora Florenz.
Komm, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt, und spielen das Spiel, verkehrte Welt. Komm, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt, und spielen das Spiel, verkehrte Welt. Die Arbeitslosen im Arbeitsamt sitzen ganz oben, dort können sie sich in den Chefetagen austoben. Sie unterstützen jeden Künstler und ist er noch so klein und führen in der Stadt die 24 Stunden Straßenmusik ein. Die Lehrer in der Schule sitzen auf der Schülerbank. Die Kids führen nur freie Schulen, denn die sind interessant. Frau von der Leyen kauft beim Aldi ein und zählt das Wechselgeld, denn der Geldbeutel ist klein. Komm, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt, und spielen das Spiel, verkehrte Welt. Komm, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt, und spielen das Spiel, verkehrte Welt. Und im Parlament sitzen Niedriglöhner drin, laden noch die Clowns ein, denn da gehören sie hin. Statt langen Sitzungen gibt es ein Kabarett, ist doch viel gesünder und macht den Kohl nicht fett. Komm, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt, und spielen das Spiel, verkehrte Welt. Komm, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt, und spielen das Spiel, verkehrte Welt. Die Psychiatrien werden von den Insassen besetzt, da drinnen herrscht die Anarchie, denn Mensch denkt vernetzt. Ein Arzt zeigt ein Insasse, wo ist denn der Chefarzt hin? Darauf der Insasse, ich glaub, der sitzt in der ISO drin. Komm, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt, und spielen das Spiel, verkehrte Welt. Komm, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt, und spielen das Spiel, verkehrte Welt. In der Stadt ist Remi Demi, denn die Bullen sind da und hacken an die Wände, das Anarchisten-A. Sie kiffen und sie singen von der heilen Welt. Und dass sie es sich machen, wie es ihnen gefällt. Komm, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Und spielen das Spiel, verkehrte Welt. Komm, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Und spielen das Spiel, verkehrte Welt. Komm, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Und spielen das Spiel, verkehrte Welt. Komm, wir machen uns die Welt, wie sie uns gefällt. Und spielen das Spiel, verkehrte Welt.
In den langen 70ern zwischen 1968 und 83 veränderte sich der Alltag schleichend, aber nachhaltig. Es entstand ein alternatives Milieu, dessen Ideen bis heute in die Gesellschaft hineinwirken. Immer mehr Menschen orientierten sich weg von konventionellen Werte und Rollenvorstellungen hin zu persönlicher Entfaltung, Selbstbestimmtheit und Gleichberechtigung von Mann und Frau. Die Freiburger Masterstudierenden der Kulturanthropologie haben sich diesen Jahren von 68 bis 83 in einer Ausstellung gewidmet. Am 18. Juli 2019 wurde die Ausstellung mit einer Vernissage eröffnet. Freiburg in den langen 70ern, eine Ausstellung im Freiburger Uniseum in der Bertholdstraße. Dazu hören wir einen kurzen Teaser von Kollegin Franzi.
Also wir sind ja 14 Leute, beziehungsweise 15 Themen, 15 Leute, und wir haben uns in 4 Modulgruppen aufgeteilt.
Ja.
Und damit man sich besser orientieren kann in der Ausstellung, haben wir es eben farblich geordnet. Wir haben einmal hier die Szene populären Orte, dann kreative Protestformen, soziale Bewegungen und Alternativen im Alltag, genau.
Okay, also wir stehen hier vor der Vitrine. Was sehen wir da?
Also wir sehen zum einen im oberen Fach der Vitrine die Schallplatte Schneller Wohnen. Das ist eine Schallplatte aus dem Umfeld der Hausbesetzerszene in Freiburg. Da haben Bands, die eben in dem Umfeld aktiv waren, dann Songs dazu aufgenommen. Da sieht man eben auch ein sehr schönes Faltblatt, das so als Cover funktioniert von der Schallplatte. Und auf dem Faltblatt wurden Szenen aus Fotos, aus Demonstrationen und Räumungen dann nachgezeichnet. Genau, und wir haben auch eine Hörstation, in der man Musik hören kann von der Schallplatte. Das ist eigentlich auch ganz spannend, weil es eben Texte auch sehr provokant sind.
Mein Thema ist die Rote Note, eine alternative Blaskapelle, und wir sehen hier eine Posaune, die auch original von einem ehemaligen Mitglied ist. Das, also meine Interviewpartnerin hat sie mir ausgeliehen für die Ausstellung, und was ich interessant finde, ist, dass man hier sieht, dass sie auch nicht geputzt ist, die Posaune, und auch ein bisschen verbeult, was auch sehr markant war für die Blaskapelle damals, weil sie eben mit Absicht auf diese Weise protestieren wollten, dass sie eben mit ungeputzten Instrumenten gespielt haben und genau eben nicht keine Konzerte geben wollten, sondern einfach auf Demos gespielt haben stattdessen.
Der Ausstellungsraum ist überschaubar, aber mit viel Liebe zum Detail gestaltet. Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall, denn auch Audios aus den Anfängen von Radio Dreieckland sind dort zu hören. Geöffnet ist die Ausstellung noch bis zum 14. September, immer donnerstags bis samstags von 14 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei und es finden auch Führungen statt. Weitere Infos unter alltagskultur.info oder auf den 70er Jahre bunten Flyern, die auch überall ausliegen. Freiburg in den langen 70ern, Facetten einer Stadt im Wandel, in der Bertholdstraße 17, eine Ausstellung im Uniseum von Studierenden der Universität Freiburg, Institut für Kulturanthropologie und europäische Ethnologie.
Es werden Zeiten kommen, in denen es wichtig ist, dass man sich selbst und den anderen nicht vergisst. Es werden Zeiten kommen, nein, sie sind schon da, irgendwie sonderbar. Es werden Zeiten kommen, da stehen wir gemeinsam auf und sagen, hey du, was nimmst du in Kauf? Es werden Zeiten kommen, nein, sie sind schon da, irgendwie sonderbar. Es werden Zeiten kommen, da heißt es, halt mich fest, weil deine treue Hand mich nicht verlässt. Es werden Zeiten kommen, nein, sie sind schon da, irgendwie sonderbar. Es werden Zeiten kommen, nein, sie sind schon da,
mit Blick zurück nach vorn und einer Kinderschar. Mit einem Herz, das hofft und weiß, wie es früher war, sich auf den Weg macht, singt, tanzt und lacht. Sich auf den Weg macht, singt, tanzt und lacht. La 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 la.
Umnachtete Faschisten versuchen OrtenauerInnen einzuschüchtern. In der Gegend um Offenburg sind am 13. Juli Drohschreiben in den Briefkästen von Antira-AktivistInnen aufgetaucht. Noch bevor bekannt wurde, dass der Ortenauer Kreisverband ihrem bisher prominentesten Mitglied Meuthen den Teppich unter den Füßen wegziehen würde, trat der Ortenauer Widerstand in Erscheinung. Die Badische Zeitung berichtete von vermutlich mindestens 24 Drohschreiben. Zu sehen sind darauf 9 maskierte Männer im Fackelschein, die in martialischer Pose um eine Deutschlandfahne mit der Aufschrift Ortenauer Widerstand und der Ergänzung um ein Templerkreuz herumstehen. Dass die beiden Ereignisse zufällig so knapp aufeinander folgen, kann ja noch Zufall sein, aber dass der Ortenauer Kreisverband nur Flügelanhänger mit guten Kontakten zur identitären Bewegung und anderen Faschisten gewählt hat, bleibt Fakt. Kollege Behne sprach mit Jenny Haas vom Bündnis Aufstehen gegen Rassismus in Offenburg.
Das war ein Bild mit 9 Männern drauf vor einer riesigen Deutschlandflagge und ein riesiges Templerkreuz. Können Sie mir was dazu erzählen, Frau Haas?
Ja, also dieses Schreiben ist bei einem unserer Aktivisten im Briefkasten gelandet und hinten drauf ist dann markiert, also 14 von 24. Wir gehen davon aus, dass das noch an mehrere Personen weitergeschickt wurde. Wir sind natürlich gewohnt, dass wir immer wieder auch mal Post von Leuten bekommen, die uns nicht so wohlgesonnen sind oder die eine andere Meinung haben als wir. Wobei das dann schon auch eine neue Dimension erreicht hat, ne? Was uns ziemlich Sorge macht und auch ein bisschen erschüttert hat, ist, dass die AfD Ortenau sich jetzt quasi neu positioniert hat für die Bundestagung und dass sie also tatsächlich nur Flügelleute als Delegierte gewählt haben. Mai Gutjak, der in Greding war, der auf dem Kulfhäuser-Treffen war und so weiter und so fort. Ja, also wir haben einen Kreisrat, der für die identitäre Bewegung schon mal Flyer verteilt hat, der auch auf Facebook immer wieder mal gern was von der identitären Bewegung liked oder auch teilt. Leute, die nicht nur Flügelleute sind, sondern die auch im Umkreis von Kubitschek und Co., also auch von Repple und Elsässer, also so diese ganze neurechte Vermischung, die da stattfindet, die macht uns natürlich große Sorge, ja. Ob das jetzt direkt mit diesen Drobis zusammenhängt, das kann ich so nicht sagen. Aber wir merken schon, dass ein deutlich rauerer Wind weht.
Was vermuten Sie denn, aus welcher Ecke kommt denn dieser Drohbrief? Was sind es denn für Leute, die auf dem Foto sich am abbilden lassen?
Ah, das ist natürlich jetzt alles sehr wild spekulativ. Wir hatten ja in Offenburg mal so eine Gruppe, die Ortenauer Bürgerwehr, die sich auch aus AfD und anderen zusammengesetzt hat. Diese Gruppe hat sich offiziell aufgelöst. Ich könnte mir aber trotzdem vorstellen, dass es aus diesem Umfeld kommt, ja.
Also dieses Templerkreuz wird mit der Vertreibung der Sarazenen in Verbindung gesetzt und der Spruch Deus vult, Gott will es, soll wohl da auch nochmal zu lesen sein?
Also dieses Jerusalemkreuz, das auf der Fahne drauf ist, das ist natürlich immer auch in Verbindung mit diesem Schlachtruf zu sehen, ja. Das ist natürlich schon auch so ein Kerninhalt von der identitären Bewegung, ja. Also die da immer wieder über den sogenannten Austausch spricht, ja, und auch ihr Reconquista fordert. Wir sehen in Offenburg selber inzwischen öfter dieses Lambda-Zeichen der IB. Wir sehen auch Schriftzüge, also Graffitis von Reconquista. Wir haben inzwischen auch wieder vermehrt Hakenkreuze entdeckt, die gesprüht wurden. Ich sehe da schon alles in allem einen großen Zusammenhang, ja.
Wie nehmen Sie die Stimmung in der Ordenau so insgesamt wahr? Ich meine, es gibt ja sicherlich jetzt nicht nur diejenigen, die sich martialisch geben und Fackeln vor einer vollgeschmierten Deutschlandfahne irgendwie abbrennen und versuchen, Leute einzuschüchtern. Es muss ja auch noch andere Menschen in der Ordenau geben.
Die Menschen hier sind geschockt. Wir kriegen immer wieder auch Bilder zugesandt von solchen Dingen, wo man uns fragt, was ist denn da los? Ja, kann das jemand wegmachen? Kann das jemand anzeigen? Es ist zivilgesellschaftlich durchaus großes Interesse, diese Dinge zu benennen und auch öffentlich zu machen. Wir sind natürlich auch als Bündnis immer wieder im Gespräch mit der Stadt. Ich denke, dass eine große Sensibilität da ist für diese Sachen. Aber die kann natürlich nie groß genug sein, ja.
Haben sich die politischen Parteien in Offenburg schon dazu positioniert oder geäußert?
Ja, natürlich ist man entsetzt darüber. Also die Fraktion der Grünen hat heute auch eine Anfrage gestellt, was die Stadt grundsätzlich gedenkt zu tun gegen diese Schmierereien beispielsweise. Es wird wahrscheinlich jetzt auch in den nächsten Tagen ein Statement der Stadt dazu geben. Die anderen Parteien, also von der AfD jetzt mal abgesehen, die positionieren sich da natürlich ähnlich, ja. Denn solche Sachen gehen natürlich gar nicht. Die Alarmglocken läuten, der Staatsschutz ermittelt auch, was dieses Schreiben jetzt betrifft. Was dabei rauskommt, muss man abwarten. Erstmal muss man vielleicht auch ein bisschen kühlen Kopf bewahren und die Dinge einordnen und schauen. Wir erleben natürlich bei uns auf dem Facebook-Account, bei unserem Facebook-Auftritt sehr viel Pöbelei. Auch privat werden wir oft angeschrieben. Das ist natürlich keine gute Stimmung, ja. Wobei ganz viele, viele Offenburger jetzt auch schon sehr sensibel sind, was das Thema betrifft, ja.
Wie viel Vertrauen haben Sie denn nach den neuesten Entwicklungen überhaupt darin, wenn jetzt der Staatsschutz ermittelt, also rund um den Verfassungsschutz gibt es ja immer wieder solche Skandale, aber glauben Sie, dass da was rumkommt bei?
Ich hoffe, dass was rumkommt. Die Hoffnung stirbt immer zuletzt, ja, und ich will sie auch nicht ganz aufgeben. Und natürlich müssen wir alle ein Stück weit auch darauf vertrauen, dass der Staatsschutz oder die Polizei hier gute Arbeit machen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass in Offenburg recht ausführlich ermittelt wird. Wir kriegen ganz viel Zuschriften auch, die sagen, das ist sehr gut, was ihr macht tolle Arbeit, ihr macht wichtige Arbeit. Wir bekommen den Zuspruch auch auf den Demos, die wir machen.
Das heißt, unter Umständen wird genau der gegenteilige Effekt mit solchen Drohbotschaften erzielt?
Denke ich auf jeden Fall. Wir sehen immer noch mehr, ja. Da führt kein Weg dran vorbei und die Mehrheit ist sensibel und zeigt sich auch solidarisch.
Neuroleptika hilft bei Psychosen, das Arbeitsamt bei Arbeitslosen. Die Kugel hilft beim Kugelstoßen, das Dosenbier den Obdachlosen. Süßigkeiten sind schlecht für die Zähne, Paracetamol hilft bei Migräne. Bei Müdigkeit hilft es, wenn ich gähne. Und noch eines, das ich erwähne, die eine Hand kann die andere waschen. Ein Millionär hat volle Taschen, kann doch auch mal Geschirr abwaschen und wir von seinen Kuchen naschen. Der eine Fuß kann vor dem anderen gehen, die Uhr muss nicht gerade stehen. Mensch muss sich nicht im Kreise drehen, sondern kann auch in die Ferne sehen. Bau, bada, ba, 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 da. Wenn's dir schlecht geht, dann schreib ne Letter. In besetzten Häusern helfen Bretter. Sind die Mülleimer dicht? Ja, dann kletter. Verborg dich nicht hinter Facetten. Lass dich nicht einschließen in Ketten. Wir sind doch keine Marionetten. Wir sind in Wirklichkeit die Netten. Die eine Hand kann die andere waschen. Ein Millionär hat volle Taschen, kann doch auch mal Geschirr abwaschen und wir von seinem Kuchen naschen. Der eine Fuß kann vor dem anderen gehen, die Uhr muss nicht gerade stehen. Mensch muss sich nicht im Kreise drehen, sondern kann auch in die Ferne sehen. Die eine Hand kann die andere waschen. und wir von seinem Kuchen naschen. Der eine Fuß kann vor dem anderen gehen. Die Uhr muss nicht gerade stehen. Man muss sich nicht im Kreise drehen, sondern dann auch in die Ferne sehen. Baum, bada, ba, 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 da. Bada, ba, 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 da.
PolitikerInnen verschiedener Couleur und andere Personen, die Kontakt zu katalanischen PolitikerInnen hatten, werden offenbar im Auftrag der spanischen Regierung mit verschiedenen Methoden ausgeforscht. Dazu gehört nachweisbar das Hacken von E-Mails, eine offene Diskussion um den Umgang des Zentralstaats mit den katalanischen SeparatistInnen wird versucht zu unterbinden, sei es mit Hilfe der SPD, sei es mit Hilfe der AfD. Belegbar ist die Ausforschung für die Schweiz, Deutschland und Großbritannien. Unser Spanien-Korrespondent von Radio Dreieckland, Ralf Streck, berichtet im Interview mit Jan.
Naja, das sind Dokumente, die ich zum Teil in meinen Händen habe, die diese ausführliche Ausspähung von Menschen in mindestens mal drei Ländern, also Großbritannien, Deutschland und der Schweiz, sehr deutlich machen. Und zwar sind es sehr detaillierte Ausspähberichte, die da zum Teil angefertigt wurden. In Deutschland sind davon betroffen ganz besonders, zumindest mal aus den Teilen, die da vorliegen, ganz besonders betroffen die Marie Kapretz. Das ist eine Deutsche, die in Berlin wohnt, die mittlerweile seit Mai letzten Jahres die Auslandsbeauftragte der Katalanen ist. Also da gibt es eine Delegation der Katalanen in Berlin. Und eben diese Auslandsvertretung der Katalanen, die waren offiziell das Ziel dieser Aktion. Es gibt einen Antrag von dem Skandalaußenminister des spanischen Josep Borrell, der ja demnächst EU-Außenbeauftragter werden will. Ich hoffe mal, dass das nicht wird, weil das ist wirklich ein unglaublicher Mann. Also die Skandale, die er am Bein hat, da ist die Frau Leyen noch wirklich ein Stiefkind dagegen. Der hat einen Antrag gestellt, diese Vertretungen zu schließen, weil die sich aufführten wie Botschaften und das dürfte ja nicht sein. Man kennt ja den Konflikt, den da die Spanier mit den Katalanen haben. Und da wurde offiziell wurden diese Botschaften ausgespäht, beziehungsweise die sagen natürlich, sie wollten nur Informationen sammeln.
Vermutlich alle Auslandsvertretungen sammeln Material über alle möglichen Dinge in den Ländern, in denen sie halt da sind, vor allen Dingen Dinge, die auch ihr eigenes Land betreffen. Wann ist eigentlich die Grenze zur Spionage überschritten?
Naja, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass, wie gesagt, dieser angebliche Vorgang ist das Beobachten dieser Auslandsvertretung. Allerdings, diese Marie Kapretz, die wurde also mindestens mal, also aus den Dokumenten, die ich vorliegen habe, mindestens mal ein halbes Jahr vorher schon ausgespäht, bevor sie überhaupt Auslandsvertreterin war. Und das geht dann auch so weit, und da kann man dann spätestens sagen, dass es Spionage war. Und das ist in dem Fall ja auch nicht neu, dass zum Beispiel auch die Linkspartei in diesem Zusammenhang ausgespäht oder ausspioniert wurde. Und zwar gab das schon mal einen Vorgang, dass 2011 der Linkspartei-Bundestagsmitglied André Junco ausgespäht wurde, und da wurden seine E-Mails von, muss man davon ausgehen, spanischen Geheimdienst mitgelesen. Das flog dann in einem dummen Zusammenhang auf, weil die Spanier sich darüber beschwert haben, dass er sich inoffiziell mit baskischen Politikern trifft. Die haben sich nur dummerweise bei einem bei einem Menschen beschwert, der damals der Präsident eines Ausschusses war, der wiederum auch Linkspartei-Mitglied war. Der ist natürlich dann zu dem André Hungo gegangen und hat ihm gesagt, hier, pass mal auf, die lesen deine E-Mails. Und dann wurde das den Spaniern peinlich. Die haben den dann eingeladen und haben ihm versichert, dass sowas nicht wieder vorkommt. Aber jetzt ist wieder so Ähnliches aufgetaucht, weil die Spanier nämlich verhindern wollten, dass ein Antrag der Linkspartei im Deutschen Bundestag behandelt wird und debattiert wird, wo es um die Frage der Menschenrechte in Katalonien geht. Und es wurde dann auch tatsächlich geschafft, dass dann über die verschiedensten Informationen, die man dazu hatte, und dann über die verschiedensten Einflüsse, die die spanische Botschaft genommen hat auf die Politik in Deutschland, dabei sind dann klar zu nennen, das sagt nämlich der spanische Botschafter in einer E-Mail, die mir auch vorliegt, die er nach Spanien gekabelt hat, dass er mit Rolf Mützenich, also dem geschäftsführenden SPD-Fraktionsvorsitzenden und dem Schulz, der zwischenzeitlich ja mal SPD-Vorsitzender war, ausgeklüngelt hat, auch mit, das war dem Botschafter auch bekannt, mit der rechtsextremen AfD, dass dieser Antrag nicht im Bundestag behandelt wird, bestenfalls im Ausschuss, und so kam es dann genau auch. Und das sind so Vorgänge, die also sicher weit über das einfache Datensammeln, über irgendwelche Vorgänge hinausgehen. Also ich meine, ich bin selbst auch davon schon betroffen gewesen, dass bei Veranstaltungen, die ich zum Thema Katalonien mache, zum Beispiel in der Uni Frankfurt, die Botschaft dann interveniert hat und versucht hat, die Veranstaltung abzusagen. Als es dann nicht klappte, weil sich Professoren der Uni dahinter gestellt haben, wurde dann versucht, die Veranstaltung von einem Botschaftsmitglied gleich am Anfang zu sprengen. Also das sind so Vorgänge, die in diesem Ding da abgehen. Und die gehen wirklich auf eine breit angelegte Spionage zurück, die auch zum Beispiel Vertreter aus Großbritannien, Irland und der Schweiz nachvollziehen konnten. In der Schweiz ist es zum Beispiel so, dass die Schweizer Botschafterin ganz konkret nach Unterstützung des spanischen Geheimdienstes CNI nachgefragt hatte. Und die irischen Vertreter gehen auch davon aus, dass ihre gesamte Kommunikation abgehört wurde, weil es anders nicht möglich ist, dass bestimmte Daten in diesen Dokumenten auftauchen.
Gibt es irgendeine Reaktion der Bundesregierung dazu?
Bis jetzt noch nicht. Der André Hungo hat natürlich jetzt schon zum zweiten Mal ins Visier der spanischen Späher gekommen ist, hat er natürlich eine Anfrage gestellt. Zum einen hat er sich nochmal wieder beim Botschafter beschwert, weil der hatte ihm ja versichert, dass das damals dumm war, dass das vorgekommen ist mit den E-Mails und so weiter, und ihm versprochen hat, es kommt nicht wieder vor, und hat natürlich eine Anfrage an die Bundesregierung gestellt. Da darf man gespannt sein, wie die reagiert, weil das ist ja ein sehr merkwürdiger Vorgang. Was auch noch interessant ist an diesen Dokumenten und an diesen Ausspielgeschichten, weil sie betreffen nicht nur Politiker. Also in den Dokumenten tauchen jetzt nicht nur Politiker der Linkspartei auf. Da taucht das gesamte Spektrum des Bundestags auf. Zum Beispiel die grüne Politiker Katja Dörner, die hatte, weil sie sich mit dieser zentral ausgespähten Marie Kapretz mal getroffen hatte und dann eine Anfrage gestellt hat zur Frage der politischen Gefangenen, wurden natürlich auch sofort nach Madrid gekabelt, dass da was im Werden ist. Auch CDU, zum Beispiel ein CDU-Politiker, der sich mit der Marie Kapretz mal getroffen hat, wird da genannt. Also das ist schon ein ziemlich heftiger Vorgang, der da ist, und man darf gespannt sein, was die Bundesregierung dazu sagt. Die Parteien, die alle in diesem Ding auftauchen, zum Teil auch sehr negativ, zum Beispiel wie die SPD in dem Zusammenhang, dass sie da einfach mit einem Botschafter ausklüngelt, was im Deutschen Bundestag behandelt wird oder nicht. Die schweigen dazu, natürlich ist es sehr peinlich, aber da wird man auch sehen, ob man da noch ein bisschen mehr Material kriegt, um das Ganze da noch ein bisschen anzufeuern.
Ja, wir werden es jedenfalls weiter mit deiner Hilfe beobachten, denke ich.
Was vielleicht auch noch interessant ist in diesem Zusammenhang, dass aller Wahrscheinlichkeit nach dieser Geheimdienst CNI dahinter steckt, und der ist ja in Spanien, also der späht da Politiker aus in Deutschland und in halb Europa, und in Spanien hat er gerade einen riesigen Skandal am Bein, weil er, und das hat die spanische Zeitung Publico sehr gut dokumentiert vorgelegt, den Menschen, also diesen Imam, der vor 2 Jahren hinter den Anschlägen in Barcelona und Cambrils steckte, das war ein Informant von denen und mit denen stand er bis zu dem Tag des Anschlags in engem Kontakt. Und wenn man diese beiden Sachen mal zusammendenkt, dann gibt es schon ein interessantes Bild über das Wirken dieses Geheimdienstes und der spanischen Ausspähgeschichten.
Ralf Streck im Gespräch mit Kollege Jan über die Geheimdienstmethoden, mit denen PolitikerInnen ausgeforscht werden. Einen habe ich noch, den würde ich ganz gerne noch ganz kurz anspielen, bevor das Infomagazin vom 19. Juli 2019 hier zu Ende geht. Nichts, was uns passiert, eine Lesung, die gestern im Mensagarten stattgefunden hat, in der Reihe Bauschen und Biegen. Bettina Wilpert ist die Autorin des Buches und wir hören jetzt noch ganz kurz in das Interview hinein.
In deinem Debütroman Nichts, was uns passiert, geht es um eine Vergewaltigung in einem studentisch-linken Freundeskreis in Leipzig. Klassische Frage, was hat dich zu dem Thema motiviert?
Ich kann es immer gar nicht so auf eine Sache runterbrechen. Also das eine ist vielleicht so ein Strang, dass ich mich immer viel mit feministischer Theorie auseinandergesetzt habe und da ist ja sexualisierte Gewalt immer schon ein Thema gewesen. Also Nein heißt Nein war ja schon seit den 70ern quasi so ein feministischer Leitspruch. Und das erste Mal auf das Thema bin ich gestoßen durch die Slutwalks 2011 und habe mich mit so Definitionsmachtdebatten auseinandergesetzt. Also die Frage, Also Definitionsmacht heißt, dass die Definition, ob es eine Vergewaltigung war, bei der Betroffenen liegt. Ja, das ist so dieser eine Strang. Und der andere Strang ist, dass ich länger in Leipzig in einem Hausprojekt gewohnt habe, also so einer Art großen WG mit 12, 13 Leuten. Und da kam es mehrmals zu so gewalttätigeren Vorfällen, also keine sexualisierte Gewalt, so andere Vorfälle. Und da waren wir immer vor die Frage gestellt, wie man mit der Person, die Scheiße gebaut hat, umgeht und ob man die jetzt irgendwie rauswirft oder der nochmal eine Chance gibt. Und darum geht es ja auch ganz viel im Roman, also wie man jetzt mit diesem Täter umgeht. Und das ist so eine Frage, ja, die mich so umtreibt.
Den ganzen Beitrag könnt ihr auf unserer Website www.rdl.de nachhören, sowie auch alle anderen Beiträge, die heute hier liefen. Im Studio verabschiedet sich die Maike. Ihr hört immer noch Radio Dreieckland auf der 102,3 MHz oder im Livestream auf www.rdl.de. Und die Musik heute kam von Flora Florenz, einer Freiburger Liedermacherin. Und der geben wir jetzt auch nochmal knapp 60 Sekunden.
Du spielst immer wieder deine Lieder, die da scherzen und auch schmerzen, so wie deins. Du spielst immer wieder deine Lieder, die auch sagen, du musst mal wagen, auch allein zu sein. Du bist eben wie wir, von ganz anderer Art, manchmal hilflos, traurig und zart. Doch lass dir eines sagen, werd ja nicht von den Harten hart. Lieber hilflos, einfühlsam und zart. Lieber hilflos, einfühlsam und zart. Du spielst immer wieder deine Lieder voll Vertrauen, die darauf bauen, ins Herz zu schauen. Du spielst immer wieder deine Lieder herzensoffen. Sie haben oftmals ins Schwarze getroffen.